Deutschlandfunk, Andruck.
Willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Am Mikrofon Katrin Stövesand. Wie erreichen wir endlich Geschlechtergerechtigkeit? Das verrät das Buch der Soziologin Jutta Almendinger, das wir gleich als erstes vorstellen. Danach einen Sammelband über Antifeminismus, der eben Ersteres verhindern will. Wir schauen auf die gespaltene Gesellschaft in den USA, die mit der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols in Washington vergangene Woche sehr offenbar wurde. Der Rechtswissenschaftler Jedediah Purdy hat das Phänomen in seinem Buch »Die Welt und wir« erklärt und plädiert zugleich für eine an Gemeinwohl orientierte Politik. »Das Wasser gehört uns allen«. Mit diesem Buch der Aktivistin Maud Barlow befassen wir uns zum Schluss der Sendung. Jutta Almendinger ist eine der bekanntesten Soziologinnen in Deutschland. Seit 2007 führt sie das renommierte Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, kurz WZB. Ihr Forschungsinteresse gilt besonders der Gleichstellung der Geschlechter. Sie untersucht, wie gleichberechtigt Männer und Frauen heute in Deutschland arbeiten und Geld verdienen, wie sie sich Familien- und Pflegearbeit teilen. Ihre Erkenntnisse bringt sie verständlich auf den Punkt, weshalb sie auch eine gefragte Interviewpartnerin und Expertin in Diskussionsrunden ist. Morgen erscheint Jutta Almendingers neues Buch, in dem sie die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Geschlechtergerechtigkeit zum Thema macht. Monika Dittrich stellt es vor.
Im Mai vergangenen Jahres, als Deutschland seit einigen Wochen im ersten Corona-Lockdown war, da saß die Soziologieprofessorin Jutta Almendinger eines Abends im Fernsehstudio bei Anne Will und prophezeite, dass die Pandemie nicht nur für die Gesundheit gefährlich ist und natürlich für die gesamte Volkswirtschaft, sondern auch für das Verhältnis von Männern und Frauen.
Die Frauen werden eine entsetzliche Retraditionalisierung weiter erfahren. Ich glaube nicht, dass man das so einfach wieder aufholen kann und dass wir von daher bestimmt 3 Jahrzehnte verlieren.
Eine provokante These. Wird die bis heute in Deutschland erreichte Gleichstellung von Männern und Frauen um 30 Jahre zurückgeworfen, weil Kinder einige Monate nicht in die Kita und die Schule gehen, weil viele Frauen, aber auch Männer im Homeoffice arbeiten? Mit ihren Überlegungen löste die Soziologin eine Debatte aus. Nun hat sie ihre Argumente in einem Buch ausformuliert und mit empirischen Daten untermauert.
Männer erhöhten in den Wochen nach dem Lockdown wieder schneller als Frauen ihre Arbeitszeit, gingen schneller Schritte zurück in die Normalität. Die Schere zwischen Müttern und Vätern öffnete sich umso mehr.
Frauen und insbesondere Mütter sind demnach die Verliererinnen der Pandemiepolitik. Die Ursachen dafür reichen der Soziologin zufolge allerdings weit zurück. Jutta Almendinger beschreibt präzise, welche Wirkung etwa das Ehegattensplitting hat, weil es noch immer die sogenannte Versorgerehe fördert.
Bei sehr vielen Frauen lohnt sich der Heiratsmarkt mehr als der Arbeitsmarkt.
Mütter arbeiten viel häufiger als Väter in Teilzeit. Sie verzichten damit auf Gehalt und beruflichen Aufstieg, aber auch auf Rentenanwartschaften. Zugleich leisten Frauen in Deutschland mehr unbezahlte Sorge-, Familien- und Hausarbeit.
Bei Männern aber machen weder der Familienstand noch Kinder im Haushalt einen Unterschied. Ihre Erwerbsbeteiligung und ihre Arbeitszeiten sind völlig unabhängig von ihrer familiären Situation.
In einer geschlechtergerechten Gesellschaft, schreibt Almendinger, in der Frauen und Männer sich privat und beruflich verwirklichen und beide im Alter eine angemessene Rente beziehen können, müssten Männer viel mehr Familienarbeit leisten.
Tatsächlich haben sich Männer über die letzten Jahrzehnte aber kaum bewegt. Ihre Erwerbsquoten sind unverändert hoch, ihre Teilzeitquoten äußerst niedrig.
Die Pandemie wird diese Ungleichheit weiter zementieren, ist Almendinger überzeugt. Etwa durch das süße Gift der Heimarbeit. Das Homeoffice, das derzeit von vielen als schöne neue Arbeitswelt gefeiert wird, dränge Frauen zurück in alte Rollenmuster.
Wenn Kinder krank oder bei Hitze frei nach Hause geschickt werden, steht die Tür offen. Die Mutter ist da, kann trösten und kochen. Sie kann mal schnell einkaufen gehen, hier und da etwas richten, Post entgegennehmen.
Wenn Mütter zu Hause arbeiteten, verschwinde der Druck, eine verlässliche öffentliche Kinderbetreuung aufzubauen. Denn im Homeoffice könnten die Mütter ja selbst wieder übernehmen und die Not lindern. Sie würden dadurch allerdings in der Arbeitswelt unsichtbar und ihr Weg in Führungspositionen und verantwortungsvolle Jobs noch schwieriger.
Es droht nicht nur Stillstand, es droht gar ein Rückfall in alte Traditionen. Von einer geschlechtergerechten Gesellschaft entfernen wir uns so weiter und weiter.
Die Soziologin hat ein Buch ganz ohne Soziologendeutsch geschrieben. Keine Schachtelsätze, kein Fachvokabular. Dafür aber eine persönliche Note, denn sie schreibt auch über ihren eigenen Werdegang als Wissenschaftlerin und Mutter. Sie schildert die Lebenswege ihrer Großmutter und Mutter und überlegt, wie es wohl einer zukünftigen Enkeltochter ergehen könnte. Für sie wünscht sich Almendinger eine Welt, in der Männer und Frauen die Aufgaben gerecht verteilen.
Der aus meiner Sicht bessere Weg besteht darin, dass Männer ihre Erwerbsarbeit reduzieren und damit endlich einen aktiven Schritt auf die Frauen zumachen. Ziel ist eine etwa 32-Stunden-Woche für alle, berechnet als Schnitt über den gesamten Lebensverlauf mit Phasen niedrigerer oder höherer Arbeitszeit.
Es gehört zu den Stärken des Buches, dass die Autorin nicht nur die gesellschaftliche Wirklichkeit beschreibt, sondern auch Perspektiven aufzeigt, wie es gerechter zugehen könnte. Die Politik ist gefragt, aber auch jede Frau und jeder Mann. Denn es geht eben nur gemeinsam, wie Almendinger überzeugend darlegt. Ihr kurzweilig geschriebenes Buch ist eine motivierende Lektüre für Frauen und Männer.
Resümiert Monika Dittrich nach der Lektüre von Jutta Almendinger. Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Es erscheint morgen im Ullstein Verlag, Umfang 144 Seiten, Preis 12 Euro. Die einen geben sich Mühe, Geschlechtergerechtigkeit zur Realität zu machen, die anderen sind stets bemüht, genau das an vielen Stellen zu verhindern. Zu diesem Antifeminismus ist ein Sammelband erschienen, der Mediendiskurse, Antifeminismus in der Wissenschaft, Mobilisierungen gegen sexuelle Bildung an Schulen, Vorstellungen von Mutterschaft und weiteres beleuchtet. Herausgegeben wurde er von den Politologinnen Annette Henninger und Ursula Birsel. Mein Kollege Christian Raphansel hat mit Annette Henninger über das Buch gesprochen und sie zunächst gefragt, wie der Begriff Gender zum Reizwort geworden ist.
Seit einigen Jahren beobachten wir dieses Phänomen. In den Medien ist regelmäßig eine Aufregung über die Genderforschung und die vermeintlichen oder teilweise auch etwas verkürzt wiedergegebenen Erkenntnisse der Genderforschung. Insgesamt ist das, glaube ich, in einen größeren Kontext einzuordnen. Das tun wir auch in unserem Buch, nämlich in den Kontext antifeministischer Mobilisierungen, die es seit dem Aufkommen der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert in Wellen immer wieder gibt. Und die richten sich gegen aktuelle Debatten und Forderungen und Emanzipationsbestrebungen der Frauenbewegung und des Feminismus. Nun haben wir ja in Deutschland wie auch in anderen Ländern seit den 70er Jahren mit der zweiten Welle der Frauenbewegung auch eine akademische Forschung zu diesen Themen. Und dort gibt es Debatten darüber, dass Geschlecht sozial konstruiert ist. Und genau dieses wird dann zum großen Aufreger in diesen Diskussionen. Also es wird der Genderforschung unterstellt, sie würde quasi propagieren, Menschen könnten mehrfach täglich nach Wunsch ihr Geschlecht wechseln, oder sie würden propagieren, Biologie oder Körper spielten überhaupt keine Rolle und würden quasi den neuen Menschen heranzüchten wollen.
Sie haben vorhin schon die historische Dimension des Ganzen angesprochen, also dass es Antifeminismus schon im Grunde seit dem Kaiserreich gab und gibt. Gleichzeitig argumentieren Sie auch in Ihrem Buch, dass solche antifeministischen Angriffe seit der Jahrtausendwende deutlich zunehmen würden. Woran liegt das? Ist das eine Pendelbewegung eben auf gesellschaftliche Liberalisierung, die ja auch zugenommen hat?
Ja, zum einen, also es gibt eine modernisierungstheoretische Erklärung in der Forschung, die sagt, solche Modernisierungsprozesse, die bringen Verunsicherungen hervor, und solche Bewegungen werden dann interpretiert als Reaktion auf Verunsicherungen. Allerdings kann man schon beobachten, dass es eben zu bestimmten Zeitpunkten zur Verschärfung solcher Debatten kommt. Und diese aktuelle Mobilisierungswelle wird zum einen darauf zurückgeführt, dass in der zweiten Hälfte der 90er Jahre konservative Kreise der katholischen Kirche nach einem Gegendiskurs gesucht haben, nach Modernisierungsbestrebungen auf UN-Ebene, wie es zum Beispiel mit der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo oder mit den Weltfrauenkonferenzen gegeben hat. Und diese Akteure sehr früh wesentliche Argumente dieses aktuellen Gender-Diskurses implementiert haben. Der ist dann auf breitere Resonanz gestoßen in vielen europäischen Ländern ab den 2000ern mit dem Aufstieg rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen, die sich dann auch Versatzstücke dieses Diskurses zu eigen gemacht haben und auch festgestellt haben, dass das zieht, ne? Dass man damit die Leute mobilisieren kann und dass man damit Bündnisse schmieden kann, die ja doch ein ideologisch recht diverses Spektrum zusammenbringen. Also wenn die christliche fundamentalistische Akteure und Rechte und Rechtsextreme auf der anderen Seite nehmen, die sind sich ja nicht in allen Punkten politisch ganz grün.
In diesem dann aber schon, und das ist ja ein zentrales Argument oder eine zentrale Erkenntnis Ihrer Forschung in diesem Band, wie eng Antifeminismus mit Rechtsextremismus zusammenhängt. Sie gehen so weit, nicht nur von einem Kulturkampf zu schreiben, sondern auch von einem Angriff auf die Demokratie. Machen Sie damit nicht genau dasselbe, was Sie der Gegenseite vorwerfen, nämlich ein riesiges Untergangsszenario zu beschwören?
Also man muss da schon genau hingucken. Nicht alle Akteure, bei denen man Versatzstücke antifeministischer Argumentation beobachten kann, wollen damit die Demokratie angreifen. Ne? Eltern, die sich Sorgen über die Einführung von Sexualpädagogik in ihrer Kita machen, denen steht es jetzt nicht im Sinn, damit die Demokratie anzugreifen. Aber bestimmte dieser Akteursgruppen verbinden mit diesen antifeministischen Diskursen ein rückwärtsgewandtes Verständnis der Geschlechterverhältnisse, das auf der Vorstellung naturgegebener und damit festgeschriebener gesellschaftlicher Positionen und Hierarchien basiert, was damit verknüpft ist, dass es da quasi nichts politisch auszuhandeln gibt. Ne, sondern die stellen sich quasi die homogene Volksgemeinschaft vor, wo Männer und Frauen ihren qua Natur vorgegebenen Platz haben. Und da wird es dann schon für die Demokratie, für unsere Vorstellung von Demokratie schwierig, die ja darauf basieren, dass Menschen unterschiedlich sind, dass Gesellschaft plural ist, dass es unterschiedliche, auch konflikthafte Interessen gibt, die in demokratischen Diskursen auch gerne mal kontrovers ausgetragen werden müssen. Und solch einer Vorstellung von einer konflikthaften und diskursorientierten Demokratie sind die antifeministischen Vorstellungen vor allen Dingen der rechten Akteure entgegengesetzt.
Annette Henninger im Gespräch mit Christian Raab-Hansel über das Buch Antifeminismen. Krisendiskurse mit gesellschaftsspaltendem Potenzial. Herausgegeben von Annette Henninger und Ursula Birsel. Bei Transkript verlegt, 434 Seiten, 35 Euro.
Ein von noch US-Präsident Donald Trump aufgeheizter Mob stürmt das Kapitol in Washington. Das Entsetzen weltweit ist groß. Das Bedürfnis nach Erklärungen, Deutungen und Rezepten zur Gegenwehr ebenso, hat doch auch schon die AfD aggressive Störer in den Bundestag eingeschleust. Der amerikanische Rechtswissenschaftler Jedediah Purdy hat in seinem Buch »Die Welt und wir« erläutert, welche Zerstörungskraft die gespaltene Gesellschaft der USA birgt und woher das kommt. Vor allem aber präsentiert er einen Gegenentwurf, eine an Nachhaltigkeit und Gemeinwohl orientierte Politik. Hören Sie eine Rezension von Christina Jansen.
Zu den liebenswert antiquierten Begriffen, die mit der US-Präsidentschaftswahl eine Renaissance erlebten, gehört das Commonwealth, übersetzt Gemeinwesen oder auch Gemeinwohl. Das Commonwealth of Pennsylvania etwa ließ uns die Luft anhalten, bis endlich feststand, wer die Wahl dort für sich entschieden hatte. Jedediah Purdy macht ernst mit dem Begriff. Er fragt, weshalb es nicht gelungen sei, die USA im Laufe der Geschichte zu einem echten Gemeinwesen zu formen, das auf Kooperation statt Konkurrenz, auf sozialer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit basiert. Einen Grund dafür sieht Purdy darin, dass von Beginn an Reichtum und Wohlergehen an den Besitz von Land gekoppelt gewesen seien.
Das Land ist schon immer die Gemeinsamkeit gewesen, die uns voneinander trennt.
Das große, weite Land, der Commonwealth, verbindet und trennt zugleich. So bringt Purdy das Paradox auf den Punkt und untermauert seine Argumentation mit einem Blick auf die Geburtsstunde der Vereinigten Staaten, eine Landnahme welthistorischen Ausmaßes.
Dass sie den indigenen Bewohnern das Land wegnahmen, rechtfertigten die Kolonisten durch unbeirrtes Beharren auf dem Axiom, Eigentum an einem Terrain könne nur der erwerben, der es, wie die Siedler bzw. Farmer, adäquat bearbeite. Ihr Besitzanspruch beruhte auf Äxten, Pflügen und Vermessungslinien.
Wer der Natur am meisten abbringen kann, egal um welchen Preis, hat gewonnen. So die zynische Logik. Wie diese Mentalität und die daraus resultierende Ungleichheit das Land bis heute prägt und die Zerstörung des Planeten befeuert, führt der renommierte Jurist und Autor in apokalyptischen Berichten aus den abgehängten Regionen seines Landes vor Augen. Die Appalachen an der Ostküste etwa, wo Kohle seit Jahrzehnten durch Gipfelabsprengung gewonnen wird.
Die Unternehmen reißen mehrere hundert Kubikfuß Gestein aus einem Gipfel, um die Kohlenflöze darunter freizulegen. Die Schürfkübelbagger mit ihren gigantischen Auslegern, die den gesprengten Dreck und die Kohle abtransportieren, sind 20 Stockwerke hoch und können 130 Tonnen Fels pro Schaufel bewegen. Der Schutt, der übrig bleibt, lässt sich nicht wieder zu einem Gipfel zusammensetzen.
Man stelle sich vor, was hierzulande los wäre, wenn sich Energiekonzerne derart über den Harz oder den Schwarzwald hermachten. Oder wenn Menschen auch hier und heute noch an vergifteten Flüssen leben müssten. Purdy zitiert aus einer Studie der Soziologin Arlie Russell Hochschild von 2016 zu den Ansichten von Tea Party-Anhängern in Louisiana.
Eine Familie gläubiger Mitglieder einer Pfingstkirche, die Hochschild besucht, lebt an einem vergifteten Flussarm inmitten abgestorbener Bäume. Die Leute erzählen ihr, dass sich ihre Großeltern an diesem Ort noch von Fischfang und Jagd ernähren konnten. Eine Generation später seien Kühe und Schweine binnen Tagen verendet, wenn sie aus dem verschmutzten Wasserlauf getrunken hätten.
Dass in diesen trostlosen Landstrichen vorwiegend Angehörige sozial schwacher Bevölkerungsgruppen leben, muss nicht eigens erwähnt werden. Warum aber unterstützen sie mit Trump ausgerechnet denjenigen, der die industrielle Ausbeutung vorantreibt? Purdy meint, ihr Misstrauen gegenüber dem politischen Establishment in Washington, zu dem Trump nicht gerechnet wird, sei noch größer als das gegenüber den Konzernen.
Ihrer Ansicht nach unterstützt Washington gewisse Leute dabei, sich in der Warteschlange zum amerikanischen Traum vorzudrängeln, eine Form des Betrugs, die auf Affirmative Action, Sozialhilfe und illegaler Einwanderung basiert. Sich selbst betrachten sie als hart arbeitende, geduldige, realistisch denkende Leute, die wissen, dass man manchmal das Land versehren muss, wenn man ihm Wohlstand abbringen will.
Purdy möchte diesen Kampf gegen die Natur und der Menschen untereinander stoppen, um die Folgen des Klimawandels zu mildern. Die Umweltbewegung dürfe sich nicht länger auf die Belange und Protestformen der Wohlhabenden konzentrieren, sondern müsse die Benachteiligten stärker einbeziehen. Purdy plädiert deshalb für einen Green New Deal, der Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit im Sinne einer Gemeinwohlökonomie miteinander verbindet.
Die Transformation dieser Bereiche bedeutet viel Arbeit. Den Aufbau einer neuen Infrastruktur, die Energieerzeugung, Transportwesen, Heizung und Kühlung auf CO2-neutrale Weise ermöglicht. Denn sie wäre eine Transformation der Anthroposphäre, die uns zu einer Gattung macht, die den Planeten als ihr Zuhause behandelt. Das wäre zugleich ein Arbeitsbeschaffungsprogramm. Und manche Leute finden das belächelnswert. Aber auch das Heimatschutzministerium ist mit seiner 250.000 Beschäftigten ein Arbeitsbeschaffungsprogramm.
Um globale Krisen zu bewältigen, bedürfe es, anders als viele glaubten, keineswegs eines globalen Staates, sagt Purdy.
Es kommt weniger auf die Größe eines Gemeinwesens an, als darauf, ob es als Commonwealth verfasst ist. Wenn es gelingt, eine freie Gemeinschaft gleichberechtigter Menschen auf der Grundlage einer nicht destruktiven Wirtschaft zu schaffen, dann sind auch die Aussichten für die Entstehung einer internationalen Gemeinschaft solcher Commonwealths gut.
Purdys Buch ist ein Augenöffner. Es hilft uns, jenes Land besser zu begreifen, das uns immer wieder vor Rätsel stellt, und gibt wertvolle Denkanstöße für die Gestaltung eines globalen Miteinanders. In Die Welt und Wir gießt Purdy kompromisslose Argumentation und feinsinnigen Humor in elegante Sprache, die Frank Jakubczyk sorgfältig ins Deutsche übertragen hat. Eine aufrüttelnde und großartige Lektüre.
Lautet das Urteil von Christina Jansen über Jedediah Purdy, Die Welt und Wir, Politik im Anthropozän. In der Übersetzung von Frank Jakubczyk bei Surkamp erschienen. Die 187 Seiten sind für 18 Euro zu erstehen. Die Welt wird immer komplexer. Zugleich und ebenso die Herausforderungen für Politik und Gesellschaften. Der Klimawandel schreitet voran, die Weltwirtschaft wie die Wirtschaftssysteme der einzelnen Staaten leiden unter den Folgen der Pandemie und überhaupt die Pandemie. Der Österreicher Stefan Turner ist Komplexitätsforscher und er sieht gerade in der Corona-Pandemie eine gute Chance, etwas zu lernen, das uns auch für die anderen Probleme wappnet. Es geht ihm in seinem Buch »Die Zerbrechlichkeit der Welt« um das Verständnis von komplexen Systemen und den Nutzen von Big Data. Mathematik also gegen den Untergang? Jochen Marmitt stellt das Buch vor.
Der Innsbrucker Stefan Turner gehört zu den führenden europäischen Forschern in Sachen Komplexität. Als Physiker und Ökonom verbindet er im Complexity Science Hub in Wien seine Disziplinen. Wie lässt sich berechnen und damit vorhersagen, wie komplexe Systeme funktionieren?
Wir können mit den großen Datensätzen, die wir mehr und mehr zur Verfügung haben, können wir die Welt wirklich ganz anders sehen, als wir sie bisher gesehen haben. Was meine ich damit? In allen komplexen Systemen geht es um Netzwerke. Und was man in Datensätzen sehen kann, sind genau diese Netzwerke. Wie die Welt miteinander zusammenhängt, wird mehr und mehr in den Datensätzen, die wir überall mitschreiben, mehr und mehr erkennbar.
Netzwerke, die sich ständig verändern und in ihrer Gesamtheit als komplexe Systeme an einem sogenannten Kipppunkt einfach kollabieren können, teilweise urplötzlich. So sollte es zum Beispiel in der Corona-Pandemie nicht zu einem Kollaps des Gesundheitssystems kommen. Das hätte fatale Folgen für alle anderen Bereiche, warnt Turner. Seiner Ansicht nach haben wir durch unsere Daten erstmals ganz andere Chancen. Denn warum beispielsweise das Römische Reich oder das Reich der Maya kollabiert sind, war weder für die Römer noch die Maya erkennbar. Und auch in der Gegenwart gibt es blinde Stellen. Wie die jüngste Finanzkrise zeigt, greifen selbst kompliziert ausgetüftelte Sicherheitsvorkehrungen wie das Basel II-Abkommen zu kurz.
Die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass Basel II den größten amerikanischen Kursverfall aller Zeiten, die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 2008 und vor allem die systemischen Folgen nicht vermeiden konnte. Und das aus einem einfachen Grund. Diese Regulierung reduziert zwar durch die vorgeschriebenen Puffer die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Banken ausfallen, schützt aber nicht vor den Kettenreaktionen, wenn es doch passiert. Die Relevanz der Netzwerke wurde also nicht berücksichtigt.
Dank Computer und Algorithmen, dank der schier unglaublichen Masse an Daten, Big Data, sind diese Netzwerke nun besser erkennbar, so Turner. Wie stark sie sind, an welchen Stellen sie sich selbst reparieren können und wo nicht, wo sie kollabieren könnten. Und auf dieser Grundlage könnten politische Entscheidungen entstehen. Turner speist dafür Daten in eine Art digitale Kopie unserer Welt ein. Längst ermöglicht die Analyse dieser Massendaten neue Einblicke.
Wir leben in einer Zeit, wo wir digitale Fingerabdrücke hinterlassen. Immer und überall, egal was wir machen, unser Telefon weiß, wo wir sind, wer unsere Freunde sind, was wir einkaufen, unsere Kreditkarten, Mitgliedskarten in den Supermärkten, die wissen, was wir essen, wie wir leben, ob wir Haustiere haben. Unsere Krankenakte weiß, was wir für Probleme haben. Und den Großteil davon geben wir freiwillig preis. Mit diesen preisgegebenen Daten kann man, wenn man sie zusammenführt, mehr und mehr sowas erstellen wie eine digitale Kopie des Planeten. Dass man die Welt, wie sie ist, in Daten nochmal abbildet.
Turner und seine Kolleginnen haben beispielsweise berechnet, wie stark Österreich überflutet werden könnte, bis eine wirklich gefährliche Lage einsetzt. In Zeiten von Starkregen und abschmelzenden Gletschern nicht nur für die Alpenrepublik eine hochaktuelle Fragestellung.
Wir konnten in dem Experiment zeigen, dass dieser Punkt in unserem Modell für Flutkatastrophen etwa bei 5% liegt. Das heißt, eine Zerstörung von etwa 5% der Häuser, Firmen und öffentlichen Infrastruktur kann auch gut selbst repariert werden.
Turner schreibt eine sehr klare und leicht verständliche Einführung in sein Forschungsgebiet. Seine Beispiele sind nachvollziehbar. Sein Plädoyer, mehr Big Data zu analysieren, gewinnt schnell an Plausibilität. Und das auch, weil er sich nicht auf Finanz- und Wirtschaftssysteme beschränkt, sondern zudem die Bereiche Klima und Gesellschaft bearbeitet. So berechnet er beispielsweise, wie stark sich der Faktor Infrastruktur auf die CO2-Belastung unseres Planeten auswirkt, mit über 25%, allein aus der Stahl- und Zementproduktion. Oder wie sehr sich die Zivilgesellschaft durch digitale Echokammern fragmentiert. Den globalen privaten Datenkraken tritt Turner entgegen.
Ich glaube, das müssen wir einfangen, weil es ist so massiv gesellschaftsverändernd, in dem Sinn, dass sehr wenige Institutionen fast alles über fast alle Menschen wissen und fast alle nichts über diese Institutionen wissen. Und wie diese Informationen und Daten, die die über uns haben, verwenden, für oder gegen uns. Auch sehr manipulativ eingesetzt. Und dann wird es unheimlich gefährlich.
Turner sieht hier eine wichtige Aufgabe für die EU. Datenkraken regulieren und ihnen abverlangen, dass sie öffentlich machen, was sie über den Rest der Welt wissen. Es ist wenig mehr als eine Hoffnung, dass diese Daten dann auch nicht wie in China beispielsweise politisch eingesetzt werden. Insgesamt weiß Turner um das Dilemma, das sich durch die Analyse von Big Data ergibt. Konkrete Ratschläge hat er bislang nur wenige zur Hand. Dafür bietet sein Buch eine griffige Sicht auf das Themenfeld komplexe Systeme und durchaus auch gute Ideen fürs eigene Weiterdenken.
Was in diesen Menschenrechten aber nicht vorkommt, ist der Planet. Und Daten kommen auch nicht vor. Deswegen würde ich vorschlagen oder zur Debatte stellen, dass man, um diese Umweltsituation in den Griff zu kriegen, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen, dass man zwei zusätzliche Punkte aufnimmt in die Menschenrechte, nämlich, dass der Planet ein Existenzrecht hat, das man nicht kaputt machen darf, und dass die nächste Generation, die jetzt noch gar nicht geboren ist, dass die auch ein Existenzrecht kriegt.
Stefan Turner, Autor des Buches »Die Zerbrechlichkeit der Welt – Kollaps oder Wende? Wir haben es in der Hand«. Erschienen in der Edition A, 224 Seiten, 24 Euro. Rezensent war Jochen Marmit. Eine überlebenswichtige Rolle in unserer fragilen Welt spielt Wasser. Damit alle Menschen Zugang zu sauberem Wasser erhalten bzw. behalten, muss sich sehr viel ändern. Die Aktivistin Maud Barlow kämpft seit Jahrzehnten für den Schutz des Wassers. In ihrem Buch »Das Wasser gehört uns allen« zeigt sie auf, warum das Wasser in die öffentliche Hand gehört, damit der Mangel für große Teile der Menschheit abgewendet werden kann. Kaspar Domen hat das Buch für uns gelesen.
Wasser gibt es eigentlich in großem Ausmaß, weswegen die Erde aus dem Weltall betrachtet ein blauer Planet ist. Aber immer mehr Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Schon heute lebten 3,6 Milliarden Menschen in Gebieten, wo mindestens einen Monat pro Jahr Wasserknappheit herrsche, schreibt die kanadische Aktivistin Maud Barlow. Sie gehört zu den Pionieren für einen gerechten Zugang zu Wasser für alle Menschen und formuliert dafür 4 Grundsätze.
Wasser ist ein Menschenrecht und eine Frage der Gerechtigkeit, nicht von Almosen. Wasser ist ein Menschheitserbe und ein öffentliches Gut. Deshalb darf über den Zugang zu Wasser nicht von privaten, profitorientierten Interessen entschieden werden. Wasser hat Rechte über den Dienst am Menschen hinaus. Es muss für das Ökosystem und andere Lebewesen respektiert und geschützt werden. Wasser darf nicht zu Konflikt und Spaltung führen. Es kann ein Geschenk der Natur an uns sein. Es kann uns lehren, auf diesem Planeten leichter und in Harmonie zusammenleben zu können.
Die Autorin schildert, wie wichtig globale Gesetze sind, um eine Wasserkrise abzuwenden. Sie macht aber ebenfalls deutlich, dass die wirksamsten Schritte auf lokaler Ebene stattfinden. Wertvoll ist ihr Buch für den Leser, weil Maud Barlow als Wasseraktivistin der ersten Stunde die Kommerzialisierung des Wassers mit all ihren Folgen und den Widerstand dagegen von Anfang an erlebt und reflektiert hat. Sie selbst wurde Mitte der 80er Jahre in Kanada hellhörig. Da las sie in den Vertragsentwürfen für die Gründung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA von einer vorgesehenen Kommerzialisierung von Wasserexporten. Dann verkaufte Großbritannien unter der Regierungschefin Margaret Thatcher sogar die Wasserversorgung von England und Wales, was nicht nur Preissteigerungen von 40% für Verbraucher zur Folge hatte, sondern einen politischen Dominoeffekt auslöste. Maud Barlow:
Große Institutionen begannen, von Wasser als einer Ware zu sprechen. Auf einer Konferenz in Dublin 1992 erklärten die Vereinten Nationen zum ersten Mal, dass Wasser als im Wettbewerb stehend einen ökonomischen Wert habe und als ökonomisches Gut begriffen werden solle. Diese Definition benutzte die Privatwirtschaft, um für private Wasserversorgung zu werben, und sie war das erste Signal, dass die UNO sich dem Standpunkt annäherte, Wasser als Ware und nicht mehr als Gemeingut zu betrachten.
Die Autorin schildert in ihrem Buch den Kampf von Menschen gegen die Privatisierung der Wasserversorgung und die gravierenden Folgen der Kommerzialisierung. So sank etwa der Grundwasserspiegel in vielen Gemeinden, wo Konzerne große Mengen Wasser abpumpten. Maud Barlow:
Je schlechter unser Umgang mit Wasser, je mehr wir es ausbeuten und verschmutzen, desto weniger würde übrig bleiben, um es gerecht zu verteilen. Und wenn nicht genug zum Verteilen da ist, dann leiden die Wehrlosen zuerst und am meisten. Seitdem ich diesen Zusammenhang begriffen hatte, kämpfte ich umso entschlossener gegen die vielfältige private Kontrolle über das Wasser unseres Planeten.
Lebendig entfaltet die Autorin den zähen Kampf für das Menschenrecht auf Wasser, der 2010 erfolgreich war, mit einer entsprechenden Resolution der Vereinten Nationen. Mittlerweile haben fast 50 Länder das Recht auf Wasser in ihrer Verfassung oder Gesetzgebung verankert. Zwischen 2000 und 2018 haben weltweit auch 267 Städte ihre privatisierte Wasserversorgung wieder selbst übernommen. Auf die Kommunen setzt Maud Barlow, ganz besonders, wenn es um die Verwirklichung des Menschenrechts auf Wasser geht. Sie hat deswegen das Projekt der Blue Communities in Kanada befördert. 3 Bedingungen müssen Kommunen erfüllen: Wasser- und Sanitätsversorgung als Menschenrechte anerkennen und schützen, Wasser als ein öffentliches Gut schützen und den Verkauf von Flaschenwasser in städtischen Einrichtungen und bei städtischen Veranstaltungen verbieten oder dessen Verkauf schrittweise einstellen. Die Autorin war überrascht, dass die Idee auch anderswo Fuß fasste, etwa in Europa, wo die Europäische Kommission nach der Finanzkrise noch diverse Regierungen unter Druck gesetzt hatte, zu sparen. Die Privatisierung der Wasserversorgung ist dabei immer eine mögliche Maßnahme. Das Buch ist lesenswert, denn die Autorin beschäftigt sich mit einem elementaren Problem der Menschheit und zeigt gleichzeitig einen gangbaren und konstruktiven Weg für jeden Einzelnen auf, sich für das Menschenrecht auf Wasser einzusetzen. Aus ihrem Mund klingt es überzeugend, wenn sie nach mehr als 30 Jahren Engagement schreibt:
Die Welt wird nur von unten nach oben verändert. Von Menschen, die in ihren Gemeinden für das kämpfen, was ihnen am Herzen liegt.
Maud Barlow, ihr Buch »Das Wasser gehört uns allen, wie wir den Schutz des Wassers in die öffentliche Hand nehmen können«, ist im Kunstmann Verlag erschienen, übersetzt von Wolfgang Müller. Es füllt 176 Seiten und kostet 16 Euro. Sie hörten eine Besprechung von Kaspar Domen.
Thank you.
Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag, kurz vor dessen Amtseinführung, stellen wir Ihnen ein Porträt über den künftigen US-Präsidenten Joe Biden vor. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.